Heute Morgen ist die Botschaft überschrieben mit Befreit vom Fluch des Gesetzes. Geht aus vom Kreuz von Golgatha. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen auch bei uns, die wir Erlöste sind in Jesus, entlarven will, wo auch immer noch das Gesetz in einem falschen Sinne, in einer falschen Weise uns bedrückt. Und vielleicht auf unseren Schultern hängt. Jesus wurde zum Fluch am Kreuz, damit wir frei sind vom Fluch des Gesetzes. Lass den Heiligen Geist zu dir reden, wenn wir ein bisschen hineinschauen in Wort Gottes, aber vielleicht auch in ein paar Kennzeichen. Was macht einen gesetzlichen Geist aus? Und wie will Jesus hineinkommen, so in unser Leben? Dass wir nicht nur von der Gnade reden, sondern dass wir in dieser Gnade, die uns gehört, leben. Doch wir kommen erst nochmal zum Kreuz. Ich möchte einsteigen gar nicht mit einer Bibelstelle, sondern mit einer kurzen Beschreibung, wie auch das Bibellexikon beschreibt, was am Kreuz passiert ist. Welches Leiden, welcher Tod Jesus aus reiner Liebe für uns auf sich genommen hat. Das Kreuz bestand aus einem 3 Meter hohen Pfahl, der auf dem Strafplatz stand. Der Verurteilte wurde auf ebener Erde nackt angenagelt und hochgezogen. Danach trieb man einen langen Nagel durch die übereinandergelegten Füße. Das Sterben konnte einige Tage dauern. Bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten unerträgliche Schmerzen der verletzten Nerven. Den Aufgehängten quälten furchtbarer Durst und rasende Kopfschmerzen, Fieber, Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot. Der Verurteilte konnte dem Erstickungstod nur entgehen, indem er sich gestützt auf den Nagel durch die Füße vorübergehend aufrichtete. In abwechselndem Senken und Heben des Körpers, in Atemnot und Atemschöpfen vollzog sich der Todeskampf, in dessen Verlauf es zu Flüssigkeitsansammlungen in Brust und Bauchhöhle kam. Hier wird einfach sachlich beschrieben, wie dieser Tod am Kreuz stattgefunden hat. Jesus war nicht der Einzige, der so einen Tod erlitten hat. Es war zu der damaligen Zeit eine Todesstrafe, die oft vollzogen wurde. Verurteilte hingen am Kreuz. Schuldige Menschen, die das Gesetz trifft, das Gericht trifft. Was hat er denn verbrochen, habt ihr gesungen? Da ist nichts vorzuweisen für diesen Jesus. Er hängt da für andere. Er bezahlt den Preis für andere. Und doch war, auch wenn viele am Kreuz gestorben sind, sein Tod ein anderer als der von diesen anderen. Er hat nicht nur diesen körperlichen Tod und dieses Leiden erlebt, sondern er hat in diesem Augenblick das, was ihm am kostbarsten war, verloren. Die Gemeinschaft mit seinem Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der im Himmel in dieser engsten Gemeinschaft mit seinem Vater war und ist und auch auf Erden in dieser Verbundenheit war, hat es zugelassen, aus dieser engen Gemeinschaft genommen zu werden, wegen dir und wegen mir. Weil er unsere Sündhaftigkeit damit ans Kreuz genommen hat. Erstaunlich. Erstaunlich. Gottes Ferne, absolut. Das kannte Jesus nicht bis dahin. Er war nie getrennt vom Vater. Du und ich, wir, ja. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott verloren. Jesus hatte sie nie verloren. Und hier wurde er einer von uns, fern von Gott, um dich und mich, um uns heimzuholen. Er hat den Preis bezahlt. Er hat deine und meine Sünde und Schuld ans Kreuz getragen. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat es freiwillig getan. Aus reiner Liebe. Warum das Kreuz? Warum musste Jesus für uns sterben? Ja, wir sagen es, ich habe es gerade gesagt, wegen unserer Sünde, wegen unserer Schuld. Durch Übertretungen, Abirren, Ungehorsam kommt die Trennung von Gott. Ja, kommt sogar Gottes Zorn auf uns Menschen. Er ist eigentlich entschieden, uns völlig seine Liebe zu zeigen und will uns mit dieser Liebe erfüllen. Aber unser Ungehorsam, unser Abirren, unser Egoismus, unsere eigenen Wege, unsere Übertretungen trennten uns von Gott, die Menschheit von Gott. Und die Bibel ist voll der Beispiele. Ja, ganz besonders im Alten Testament sehen wir, wie Gott handeln muss, wenn Menschen fern von ihm sind, nicht in dieser Gemeinschaft mit ihm leben und stehen und das Böse überhand nimmt. Noah und die Sintflut. Ja. Da war die Bosheit der Menschen, die Sündhaftigkeit so groß, dass Gott fast aufgegeben hätte. Und dann findet er einen Gottesfürchtigen, den Noah. Sodom und Gomorra, die Geschichte, wo Abraham in den Riss tritt, in der Fürbitte, im Gebet. Und es wurden in dieser Stadt, in dieser Region nicht die Gerechten, um die Abraham wie gefeilscht hat, mit Gott gefunden. Gottes Zorn ist gekommen wegen der Sünde, wegen den Übertretungen. Die Ägypter und die Plagen, als das Volk Gottes ausgezogen ist wieder aus Ägypten, Sündhaftigkeit gegen den Willen Gottes, gegen die Ordnungen Gottes, gegen das, was Gott gefällt, was Gott gefällig wäre, wohlgefällig ist. Und in Mose wird dann dem Volk Israel damals im Gesetz Fluch und Segen vorgelegt. Klare Ordnungen, was gefällt denn Gott und was gefällt ihm nicht. Ja. Und dazu das Urteil, wenn wir nicht im Willen Gottes leben, nicht in Gemeinschaft mit Gott sind, nicht eng mit ihm sind, dass der Lohn dieser Übertretung und dieser Sünde, und das haben wir am Anfang gelesen, Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ist die Trennung von Gott, die ewige Trennung von Gott. Das hat Jesus am Kreuz in dem Moment auch erlebt. Aber er hat überwunden, weil er ein Schuldloser war. Ja, weil er nie die Würde verloren hatte, die er hatte beim Vater. Sondern nur freiwillig es vollbracht hat für dich und für mich. Schon im Hesekiel heißt es, jeder, der sündigt, muss sterben. Und Paulus bestätigt das. Der Sündelohn ist der Tod, für dich und mich gültig. Warum gültig? Wegen dem Gesetz. Weil Gott ganz klar seinen Willen und seine Ordnungen für uns zeigt im Gesetz. Und dann sagt Paulus im 1. Korinther 15, ab Vers 56, denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Gäb's kein richtig und falsch, gäb's das gar nicht, dann gibt's ja auch keine Sünde. Aber es gibt ein richtig und falsch. Es gibt ein Gott gefällig und Gott nicht wohlgefällig. Und das Gesetz verleiht mit seinen Aussagen, mit seinen Ordnungen Kraft der Sünde, wenn wir in den Übertretungen sind. Wir sind schuldig. Aber hier bleibt es nicht stehen, was Paulus sagt. Der neue Bund. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Das hat er erwirkt aus reiner Liebe am Kreuz für uns. Erstaunliche Gnade. Er hat bezahlt für dich und für mich. Und die große Frage ist, nimmst du das an? Ehrst du Jesus damit, dass du das 100% annimmst? Ja? Das, was er für dich bezahlt hat, dass du sagst, das reicht aus. Das ist so, wie wenn du die nächste Woche irgendwo von der Radarfalle erwischt wirst. Und du kriegst den Bußbescheid nach Hause und er ist ziemlich hoch. Es gibt vielleicht manche unter uns, die schon mal so einen hohen bekommen haben. Und dann gehst du zu deinem Pastor und dein Pastor ist so gnädig, dass er sagt, weißt du was, ich bezahle den für dich. Also ich bin nächste Woche nicht da, ich reise in die Philippinen, aber... Und dann bezahlt dein Pastor für dich den hohen Bußbescheid. Und du gehst nach Hause und du bist erstmal froh und plötzlich fragst du dich, ob das wohl ausreicht. Ja, ich weiß auch nicht, ob dem Pastor sein Geld ausreicht, aber ob das, vielleicht sollte ich doch noch auch 10 Euro überweisen. Ja? Muss ich nicht doch auch noch, das hat jetzt einer schon bezahlt, aber ja, eigentlich hat es mir gegolten. Wie ist es, wenn jemand für dich bezahlt, wenn jemand deine Rechnungen bezahlt, überweist du dann auch noch einen Teil davon, obwohl sie schon voll bezahlt sind? Jesus hat alles bezahlt am Kreuz für dich und für mich. Das Gesetz hat aufgewiesen, dass du sündig bist, dass du schuldig bist. Ist es fair von Gott, uns ein Gesetz zu geben, das niemand halten oder sogar erfüllen kann? Wer von euch kann das Gesetz erfüllen? Zu 100%. Ist hier einer? Ist es fair von Gott, dass er dann so ein Gesetz gibt, das wir gar nicht einhalten können, um ihm zu gefallen und wohlgefällig zu sein in unserer Natur, die wir als Menschen haben, in der Gefallenheit der Schöpfung? Wollte er vielleicht nur einen Grund schaffen, damit er eine Ausrede hat, warum er uns vernichten musste, dass wir doch nicht gut sind in uns? Was soll das Gesetz und wozu dient es? Warum gibt es das Gesetz? Und was ist die Wirksamkeit des Gesetzes heute für uns, für dich und mich, die wir in Jesus sind, die wir in Gnade sind? Das Gesetz gilt für die Personen, die unter dem Gesetz stehen. Es ist verbindlich für diejenigen, die Jesus nicht als ihren Erlöser angenommen haben. Römer 3, ab Vers 9. Also, so sagt Paulus damals, als Jude zu den Römern, also haben wir Juden denn nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Nein, überhaupt keinen. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. Das ist ja die Beweisführung des Römerbriefes. Ja, da hat keiner eine Ausrede. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihre Rede ist faul wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen. Ihr Reden ist tödlich wie Otterngift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Das ist, wenn wir in diese Welt hineinschauen, Zustand, oder? Einer sündigen, gefallenen Welt. Drastisch beschrieben hier von Paulus. Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden. Und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Das Gesetz hält uns den Spiegel vor. Ich sehe mich darin als ein Schuldiger, als ein Sünder, als einer, der ganz viel Gnade braucht. Aber Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Derselbe Paulus, der hier die Beweisführung der Sündhaftigkeit führt, ist der Apostel der Gnade, ja, des Glaubens. Im Galater 3, ab Vers 9, deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. Und ich kenne auch Christen, die an Jesus glauben, die immer noch Auswirkungen dieses Fluches in ihrem Leben tragen. Weil sie doch nicht ganz der Gnade in Jesus vertrauen. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Mosaisches Gesetz, Altes Testament. Deshalb ist klar, dass niemand je durch das Gesetz vor Gott gerecht gesprochen wird. Denn die Schrift sagt, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Dagegen sagt die Schrift über den Weg des Gesetzes, wenn du durch das Gesetz Leben finden willst, musst du alle Gebote des Gesetzes erfüllen. Alle. Ich schaffe es nicht. Schaffst du es? Was ist die Lösung? Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Halleluja. Das befreiende Urteil für dich und für mich. Er hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist der, der an einem Holz hängt. Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. In Jesus ging die Tür auf für uns aus den Nationen. In die Versöhnung mit Gott, heim ins Vaterhaus, in diesem Leben und für alle Ewigkeit ihm gehörend. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Glaube bewirkt Gerechtigkeit. Glaube, dein Glaubensgehorsam, ist ein gutes Wort. Nicht der Gehorsam, sondern dein Glaubensgehorsam bewirkt Glaubensgerechtigkeit. Denn mit Christus ist die Absicht des Gesetzes vollkommen erfüllt, sagt dann Paulus im Römer 10, Vers 4. Wer an ihn glaubt, wird vor Gott gerecht gesprochen. Allein Jesus rettet. 500 Jahre Reformation, allein durch den Sohn, allein durch Gnade, allein durch Glaube. Eine Reformation, die dringend notwendig war damals, aber eine Reformation, die noch nicht zu Ende ist, die dein und mein Herz immer wieder braucht. Weil allzu sehr will Gesetzlichkeit, religiöse Gesetzlichkeit auch nach dir und mir greifen und knechten. Aber Jesus macht frei. Die Gemeinschaft, die Beziehung mit ihm befähigt uns, in dem zu leben. Durch das Gesetz kommt Sündenerkenntnis, weil es uns sagt, was Sünde ist. Römer 7,7, will ich damit etwa behaupten, dass Gottes Gesetz Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig. Das ist nicht schlecht. Aber durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Ordnungen zum Leben, sagt Paulus hier. Die Aufgabe des Gesetzes ist also nicht zu rechtfertigen, sondern uns hinzuführen, damit unsere Beziehung mit Gott in Ordnung kommt. Der Auslöser. Ich brauche eine Lösung für dieses Dilemma, in dem ich stehe. Und Gott hat nicht nur eine Lösung, er hat einen Erlöser. Das Gesetz zeigt uns nur unser Fehlverhalten, unsere Sündhaftigkeit führt uns zu Jesus. Halleluja. Erstaunlich. Galater 3, 24. Lasst es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken, sagt Paulus. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Ist was anders geworden vor 2000 Jahren am Kreuz? Ja. Aber manche Christen, die Menschen dieser Welt sowieso, aber auch manche Christen, leben immer noch so oder manchmal so, als wäre nicht was entscheidend, grundlegend, elementar anders geworden durch das Kreuz. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer, bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Und da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Auch das löst die Gnade Gottes aus. Da gab es viele Unterschiede zwischen den Freien und den Sklaven, zwischen den Männern und den Frauen, zwischen den Juden und den Griechen, den Heiden. Aber in Jesus kommt pure Versöhnung. Ist die Mauer der Feindschaft auch in diesen Gegensätzen abgerissen. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben. Und alle Zusagen Gottes an ihn gelten euch, sagt Paulus. Puh. Da steckt ganz viel Kraft drin. Wenn wir doch in dem leben würden, in dieser Gnade, für uns selbst und wie wir dann auch mit anderen umgehen. Das Gesetz verurteilt mich zum Tod, da ich nicht in der Lage bin, es zu halten. Ich kenne, Gott sei Dank, den Erlöser, der bezahlt hat, der mich befreit von Schuld, Sünde, der mich ins ewige Leben hinein qualifiziert hat aufgrund seiner Gerechtigkeit und der auch den Fluch des Gesetzes von mir genommen hat. Durch sein Blut, diese rote Farbe kennzeichnet das. Das war das Preisgeld, das er für dich und für mich gezahlt hat, damit du von all dem frei bist. Und leben kannst und laufen kannst, ja, sogar ihm dienen kannst, Verkündiger mit sein kannst von seinem Sieg. Blut, schon im 3. Mose 17 wird das ausgedrückt, wo es auch um die Opferdienste ging, die Tieropfer, Blut. Da heißt es im 3. Mose 17, 11, das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt. Das Blut bringt euch Wiedergutmachung, weil das Leben in ihm ist. War damals erklärt, wofür die Sünde eines Volkes oder der Menschen ein anderes Blut preisgegeben wurde, von damals den Opfertieren. Und Jesus, wir haben heute Morgen schon das Lamm, das ohne Makel, ohne Fehl, für uns aus reiner Liebe sich hat schlachten lassen. Das Blut des Lammes hat ein für alle Mal gesiegt. Ja. Er wird nicht immer wieder geschlachtet, wie die Opfertiere damals. Einmal. Und das gilt bis heute. Das gilt in alle Ewigkeit hinein. Dieser Jesus. Epheser 1,7, seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Da gehen Lasten von unseren Schultern. Kolosser 1,20, durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Es gilt jetzt nur noch, das für dich in Anspruch zu nehmen und sagen, dieser Jesus ist mein Erlöser. Weil es ist schon gewirkt, es ist schon geschehen. Erlösung, Vergebung, Friede mit Gott durch das Blut Jesu. Jesu Tod war der Opfertod. Sein Tod war die Gabe, die sühnt, die büßt. Ein Opfer, das Gottes Gerechtigkeit gerecht wird. Es ist nämlich nicht nur Liebe, da ist auch die Wahrheit und die Gerechtigkeit im Wesen Gottes. Und der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun, das Blut Jesu reicht aus. Du kannst nichts hinzufügen. Du kannst es nur annehmen. Du kannst es nur annehmen. Jesus trug die Schuld der gesamten Menschheit. Deshalb lud er den Zorn Gottes auf sich. Vom ersten Menschen bis zum letzten. Entsprechend war das Leiden, das er erfahren musste. Jesaja sagt es schon prophetisch voraus, er war der Allerverachteteste und Unwerteste. Du bist also frei, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du dich bei ihm festgemacht hast. Satan ist besiegt. Lass dich nicht länger von der Sünde beherrschen, denn du bist berufen, über die Sünde zu herrschen. Durch den, der uns so sehr geliebt hat, Überwinder. Römer 8. Wie können wir das ergreifen? Ich habe es immer wieder schon ausgedrückt. Allein durch Glaube. Du nimmst es. Geschenk von Gott für dich. Allein durch Glaube. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott. Wenn du das glaubst, sag mal Amen. Gerecht vor Gott durch Jesus. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geoffenbart hat. Vers 25 im Römer 3. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, ihr kennt den Vers alle, dass seinen einzigen Sohn Jesus Christus gab, seinen eingeborenen Sohn Jesus, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und jetzt die große Frage im Alltag. Das ist jetzt so Predigt im Gottesdienst. Lebst du in dieser Gnade? Lebst du morgen in dieser Gnade? Lebst du dann, wenn die Schulferien und der Urlaub wieder vorbei ist, in dieser Gnade? Lebst du in dieser Gnade in deiner Familie, am Arbeitsplatz? Ist diese Gnade mit dir, bei dir? Ja, geht sie vielleicht sogar von dir aus, weil du sie empfangen hast, weil du von ihr berührt bist? Nietzsche hat schon mal gesagt, würden die Christen erlöster aussehen, könnte ich glauben, dass sie einen Erlöser haben. Unser Kritiker. Ja. Viele Christen kennen die Bibel, besuchen die Kirche, besuchen Gottesdienste, ja, sie stehen sogar im Dienst für Jesus und gleichzeitig straucheln sie an dem, was eigentlich Kern des Evangeliums ist, und kämpfen. Sie kennen die Schriften über das, was Christus für sie getan hat, zitieren sie, kennen sie auswendig, aber sie fühlen sich immer noch so, als ob sie arbeiten müssten, um diese Liebe zu verdienen. Und da werden wir dann manchmal erwischt vom Heiligen Geist. Und dann kommt er nicht, um zu verdammen, sondern zu befreien, dass wir in die volle Gnade treten und in der vollen Gnade leben. Weil wenn wir das nicht tun, dann fühlen wir uns doch unwürdig und immer noch getrennt von Gott, obwohl von Gott her die Brücke gebaut ist, der Weg da ist. Obwohl Jesus am Kreuz gestorben ist, damit wir nicht nach dem Gesetz gerichtet werden, rutschen wir immer wieder zurück in die Zeit vor dem Kreuz, ja, und messen uns dann daran und verpassen die Kraft, die Gnade uns eigentlich schenken will, damit wir gottesfürchtig leben können und Gott gefallen können. Wir können ihm nur gefallen in Jesus. In seiner Gerechtigkeit, in der Gnade. Hast du das Evangelium voll umarmt? seinem ganzen Kern das Evangelium der Gnade. Die Galater mussten von Paulus hören. Und schon wieder fällt er zurück. Schon wieder. Ihr habt doch gehört. Und er fordert sie heraus, ganz in der Gnade Gottes zu bleiben. Vielleicht mal so ein paar Kennzeichen noch. Und dann nehmen wir uns nochmal Zeit, so vor dem Herrn, auch uns ja, zu befreien, herauszutreten, wenn irgendwie noch Fluch des Gesetzes auf dir lastet. Was sind so Kennzeichen von gesetzlichem Geist? Ich sage jetzt nicht bei den Menschen dieser Welt, sondern bei uns, den Kindern Gottes. Ein Punkt: Mangel an wahrer Freude. Ist ein Kennzeichen, dass irgendwo Gesetzlichkeit noch sitzt und lauert. Jesus hat uns nicht unsere Sünden vergeben, damit wir sauer und traurig sind. Seine Vergebung befreit zur Freude. Gesetzlichkeit tötet Freude. Und wenn du nicht ein Christ sein kannst, der sich freuen kann in Jesus, dann lass den Heiligen Geist daran. Da ist irgendetwas, was dich knechtet. Und was dir vielleicht die Würde nehmen will, auch die Würde der Freude oder die Freude der Würde. Wenn jemand Gottes Barmherzigkeit empfangen hat, darin lebt, ihr begegnet ist, dann kommt Dankbarkeit, dann kommt Leichtigkeit, weil ich kann es ja sowieso nicht richten, Jesus wird es tun. Und Paulus sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede, Freude. Das sind die Kennzeichen vom Reich Gottes. Mangel an Freude ist Kennzeichen von noch geknechtetem Geist. Es gibt kein Christentum ohne Freude. Ein zweites Kennzeichen vielleicht, kein wirklicher Sieg über die Sünde. Warum? Weil du es immer noch in eigener Anstrengung versuchst. Ich muss es hinkriegen. Ich krieg's nicht hin. Ich kann nur Jesus bitten, dass er sein Leben in mir lebt und dass die Gnade mich befähigt zu leben. Alle Christen kämpfen mit Versuchungen. Da ist noch keiner durch hier auf Erden. Wir sind alle angefochten. Der Feind versucht es, auch wenn er schon weiß, er ist besiegt. Aber er will das in Frage stellen, was Jesus getan hat. Und dann kommt er und dann versucht er uns in unterschiedlicher Weise. Alle Christen kämpfen mit Versuchung. Aber Menschen mit einer gesetzlichen Denkweise finden es schwierig, die Gnade Gottes zu empfangen, um sündige Gewohnheiten zu überwinden, aus Gnade, da nicht drin hängen zu bleiben. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Da, wo man fehlt, da, wo man in irgendwas reinrasselt, wo man irgendwo der Versuchung nachgegeben hat, wie war ich früher lange dabei, das irgendwie selber wieder gut zu machen und Gott zu beweisen, bis ich dachte, jetzt kann ich wieder in Gemeinschaft mit ihm sein. Und dann lässt man sich so manches auch raus einfallen. Ne? Beim nächsten Opfer musst du das Doppelte reinlegen, so, um das wieder auszugleichen, um irgendwie Gott friedlich zu stimmen. Oh, Gott ist schon längst mit seinen Kindern im Frieden, die in Jesus sind. Das musst du nicht machen, das hat er gemacht. Und deshalb darfst du kommen, wenn du fällst, aufstehen, zum Vater laufen, dich mit seiner Gnade und Würde neu einkleiden lassen und weitergehen. Strengst du dich an, dich von einer bestimmten Sünde in deiner eigenen Kraft zu befreien? Du wirst es nicht schaffen. Es wird dir nicht gelingen. Wir müssen unsere Schwäche zugeben, demütig vor den Thron kommen, den Heiligen Geist einladen und die übernatürliche Kraft empfangen, die in der Gnade liegt, wenn du weißt, ich bin begnadigt. Es ist nicht zu Ende. Ich laufe weiter mit meinem Jesus. Es ist der Geist des Christus, der uns den Sieg gibt. Nicht dein Anstrengen und Schwitzen. Entspann dich und lass ihn sein Leben in dir leben. Schaff ihm Raum. Sag Jesus, komm. Sei du jetzt stark in mir. Ich stehe auf, ich gehe weiter. Ich bleibe nicht liegen. Anderes Kennzeichen für Gesetzlichkeit kann Leistungsorientierung sein. Ungesunde Leistung. Es ist schon gut, was zu schaffen, keine Frage. Ja? Im Schwabenland allzumal. sollte auch was bewegt werden. Das ist auch nicht unser Auftrag, im Bett zu bleiben. Ja? Da sollst du von der Ameise lernen, sagt das Wort Gottes. Fleißig sein ist keine Sünde. Aber eine ungesunde Leistungsorientierung, dass du dich über Leistung definierst, da ist schon wieder das Joch des Gesetzes auf dir. Gott ist ein liebender Vater und er will, dass wir uns mit seiner Bestätigung und Ermutigung stärken. Du brauchst die Offenbarung von Gottes bedingungsloser Liebe. Nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so toll aussiehst, liebt Gott dich. Er ist deshalb nicht beeindruckt. Er ist beeindruckt, weil du sein Gedanke bist, weil er stolz auf dich ist, weil du sein Kind bist, weil du zu ihm gehörst, weil er dich über alle Maßen liebt. Und ich wünsche dir diese Offenbarung der bedingungslosen Liebe von Christus. Ja. Viele glauben, dass sie Gottes Liebe verdienen müssen, indem sie die Bibel lesen, beten und andere religiöse Aufgaben ausführen. Vielleicht hattest du schon mal das Empfinden, Gott ist sauer auf dich, weil deine Morgenandacht ausgefallen ist. Ja, er will, dass du Zeit mit ihm verbringst, keine Frage. Aber nicht, damit du deine Pflicht erfüllst, sondern so wie er, aus reiner Liebe. Du sagst, hier bin ich, Vater. Aus Beziehung bin ich hier. Genieß seine Liebe. Und wisst ihr, religiöses Christentum ist ganz gefährlich. Es ist nicht anders wie Hinduismus, wie Islam. Wenn wir auf das reinfallen, dann ist die Gnade am Verblassen, die Jesus für dich und mich erworben hat. Ein viertes Kennzeichen für einen gesetzlichen Geist ist eine kritische, lieblose Haltung gegenüber anderen. Wenn du keine Gnade hast, dann will ich dir lieber nicht begegnen. Ja, das ist ein Kennzeichen, ob jemand in Gnade ist oder nicht, wie er mit anderen umgeht. Ja, die einen Fehler machen, die in Sünde fallen. Wie anders war Jesus, oder? Der mit den Prostituierten und den Zöllnern und den Sündern zu Tisch saß, haben sich die Pharisäer aufgeregt. Die kannten keine Gnade. Aber Jesus, der Gnadenbringer, konnte schon damals mit Sündern zusammen sein, ohne dass es ihm einen Zacken aus seiner Krone gebrochen hätte. Er wusste, wer er ist. Menschen, die Gnade Gottes nicht verstehen, können die Gnade nicht an andere weitergeben. Wenn du verstehst, wie viel Barmherzigkeit Gott dir erwiesen hat, wird es leicht, Barmherzigkeit anderen Menschen zu zeigen, die es nicht verdienen. Ja, die sind schuldig. Die haben ja irgendwas verbockt. Aber wenn du in Gnade bist, dann kannst du Gnade leben. Das ist ein Kennzeichen von Menschen in Gnade, dass sie anderen Gnade zubringen können. Wie gehen wir miteinander um, wenn unter uns Sünde offenbar wird? Wie schauen wir auf andere Menschen? Glauben wir an ein Evangelium der Vergebung, der Wiederherstellung, der Erneuerung, an das Evangelium der zweiten Chance? Vielleicht sogar so, dass wir noch Teil der gleichen Gemeinschaft sind? Oder würde das nur gehen, wenn du die Person nicht mehr siehst? Ja, zu vergeben, weil dir vergeben ist. Jemand wieder Chance zu geben, egal was er gemacht hat. So war Jesus. Bist du so? Bin ich so? Ja, wir sind schnell beim Richten, beim Urteilen. Über die Muslime, über die Atheisten, über die Liberale, über die Schwulen, über die, ich könnte viele anfügen. Dabei ist seine Liebe für alle, auch die gestorben, sie zu gewinnen, sie zu erreichen. Natürlich gibt es Wahrheit und gilt es, das Banner der Wahrheit hochzuhalten. Aber in einer Haltung der Gnade, weil ich bin nicht gerecht, ich bin nicht besser wie andere. Vielleicht wird ein gesetzlicher Geist gerade identifiziert. Ein anderes Kennzeichen von Gesetzlichkeit, die Äußerlichkeit. Ne? So ein Fokus auf äußere Standards wie Kleidung oder Verhalten, was wir vielleicht gar nicht so in der Bibel konkret so finden. Wo ganz schnell menschliche Gesetze noch dazukommen, was irgendwie christlich ist und was nicht christlich ist. Die Wurzel ist Gesetzlichkeit. Einige Konfessionen und Kirchen lehren, dass Gott anscheinend so eine strenge Konformität betreffend Kleidungscodes und Verhalten uns gegeben hätte. Bis heute verurteilen Gemeinden Make-up, Schmuck, Hosen, kurze Haare für Frauen. Andere lehnen es ab oder sagen, es wäre sündig, Sport zu treiben, Karten zu spielen, zu tanzen, Eheringe zu tragen, gibt's auch, zu Filmen zu gehen, ins Kino, geht gar nicht. Jeans in der Kirche zu tragen oder sogar einen Fernseher oder Computer zu besitzen. Ganz strenge Regeln. Ja. Gibt bis heute Glaubensgemeinschaften in der Welt, die sich von dem allem fernhalten. Amish People, ja, oft mennonitische Gemeinschaften, nicht alle, aber die so ganz enges Denken haben. Und wenn du das nicht hältst, bist du nicht würdig, nicht heilig. Ja. Doch Gott betont die innere Heiligkeit, nicht die äußere Konformität. Wenn du in der Gnade wandelst, wird der Heilige Geist dich lehren, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Aber dann wirst du nicht aus einem Einhalten äußerer Gesetze ein enges Korsett tragen, sondern der Heilige Geist lebt dir und die Gnade bewirkt, dass du die Dinge tust, die Gott gefallen und dass du die lässt, die ihm nicht gefallen. Dann weißt du sogar morgens, wenn du in den Spiegel schaust und sagst, Jesus, wie schaue ich heute aus? Und der Heilige Geist sagt dir, naja, diesen Spaghetti-Träger trägst du vielleicht heute Morgen mal jetzt nicht oder so. Wieder am Strand dann. Der Heilige Geist lehrt dich. Und wenn du es nicht blickst, dann hat deine Gemeinde, in die du gehst, Gnade mit dir. Hoffentlich, hoffentlich. Bindung an religiöse Traditionen. Die Pharisäer damals schon. Sie lehnten ab, was Jesus tat, weil sie die alten Ordnungen nicht verlassen wollten. Sie waren sehr in Frage gestellt von dem, was Jesus lehrte, lebte, wie er war. Ein gesetzlicher Geist sagt immer, so haben wir es immer gemacht. Ja? Keine Chance für was Neues. So haben wir es immer gemacht. Und viele Gemeinden oder auch viele Menschen haben schon neue Bewegungen des Heiligen Geistes abgelehnt, obwohl es einfach nur um einen äußeren, vielleicht anderen Musikstil ging oder irgendeine äußere Form. Und man hat damit nicht mehr Gott identifiziert. Und auch heute stehen viele Gemeinden oder auch Kirchen immer wieder in der Gefahr, Gott zu verpassen, weil sie die Stile von früher nicht loslassen wollen. Und Gott neue Gefäße, neue Schläuche vorbereitet für das, was er tut. Gesetzliche Menschen neigen dazu, jede neue Bewegung Gottes zu bekämpfen. Denkt dran, Gott ist unveränderlich in seinem Wesen, aber er tut ständig Neues. Er selbst ist unveränderlich, aber was er tut, er lässt Neues aufwachsen. Wir müssen mit ihm Schritt halten. Noch zwei kleine Kennzeichen, eine sektiererische Haltung gegenüber anderen Christen. So diese Einstellung, wir allein sind allein selig machend. Ihr anderen habt gar nichts verstanden. Das ist Gesetzlichkeit letztendlich dahinter. Menschen, die Gnade Gottes nicht verstehen, glauben, dass sie die allein selig machende Wahrheit haben. Und sie können nicht akzeptieren, dass der Heilige Geist sich auch in anderen Konfessionen bewegt. Hatte vor kurzem Begegnung mit dem Leiter der Neuapostolischen Kirche hier in Altensteig. Und es ist interessant, was gerade der Heilige Geist in der Neuapostolischen Kirche wirkt. Sie war lange in dieser Haltung, wir sind die allein Seligmachende, vom Apostelverständnis her. Ja, und sie sind nicht Teil des Leibes Jesu gewesen. Sie haben sich selbst abgegrenzt. Und sie sind ganz neu dabei, sich für den Leib Jesu zu öffnen. Weltweit, auch hier in unserem Land, auch hier in unserer Region. Sie suchen den Leib. Reformation. Erneuerung. der mit hineinkommt. So schreiben sie ganz neu in ihrer Broschüre, dass sie Teil der weltweiten Kirche Jesus sind. Ja? Dass sie nur ein Teil sind von dem, in dem, was sie über Ökumene beschreiben. Die Neuapostolische Kirche ist sich ihrer Aufgabe innerhalb der Christenheit bewusst und steht der ökumenischen Bewegung offen gegenüber. Unter dem Leitmotiv Einheit in versöhnter Verschiedenheit der Kirchen und Gemeinden. Da ist eine Bewegung des Geistes Gottes drin. Zeugen Jehovas bewegt sich nichts. Ja. Wenn du Teil von so einer Gemeinschaft bist, die die anderen nicht stehen lassen kann, würde ich dir raten, diese Gemeinschaft, diese Gemeinde zu verlassen. Und eine Gemeinde zu suchen, die den Leib Jesu umarmt. Und die den ganzen Leib sieht. Natürlich gibt es falsche Ökumene, die sich nicht um Jesus dreht, die meine ich nicht, sondern die Einheit, die allein in Christus zusammenkommen wird. Und ein letztes Kennzeichen noch, du hast keine Heilsgewissheit oder nur so eine kleine. Du fällst ständig rein und raus, bin ich gerettet, bin ich nicht gerettet. Das ist ein Zeichen, dass irgendwie das Gesetz, eine Gesetzlichkeit dich noch verunsichert. Menschen mit einer gesetzlichen Denkweise bezweifeln oft ihre Rettung, weil sie ihren eigenen Gehorsam statt Christus vertrauen. Wenn du die Gnade Gottes erfahren hast, sagt die Bibel, wird dein Herz rufen, aber lieber Vater, dann weißt du, ich bin Sohn, ich bin Tochter. Eine wahre Begegnung mit Jesus wird dich dazu bringen, zu wissen, dass Gott dich adoptiert hat und dass er dich niemals verlassen wird. Haben wir vorhin in einem Lied gesungen, dass Gott dich nie fallen lässt, nie loslässt. Ja. Lass uns mit diesen Gedanken heute Morgen, dieser erstaunlichen Gnade, die vom Kreuz her ausgeht, die Befreiung vom Fluch des Gesetzes, unseren Gottesdienst so beenden, dass wir sagen, und in dieser Gnade will ich wandeln. Und wenn du heute Morgen erlebt hast, dass der Heilige Geist vielleicht irgendetwas entlarvt hat, auch in diesem Kennzeichen, wie du tickst manchmal, und du realisierst, ich bin nicht in der Gnade. Ich bin immer noch in einer Religion. Ich bin immer noch in einem religiösen und denke, ich muss noch was hinzufügen. Ja, jetzt in diesen Tagen, ich bin jetzt dann demnächst mit einem Go-Camp in den Philippinen wieder, werden wir dort eine katholische Kirche, viele katholische Kirchen in den Philippinen, dann wären unsere Treppenaufgänge blutig heute Morgen. Weil Leute in den Philippinen auf den Knien, auf dem Teer, in die Kirche rutschen. Weil sie denken, sie müssen diesem Leiden von Christus selbst noch etwas hinzufügen. Es gibt dort Menschen, die sich heute an Karfreitag kreuzigen lassen, weil sie eine schwere Sünde büßen wollen. Religion pur. Religion pur. Ein Verachten der Gnade Gottes, was Jesus schon längst gewirkt und getan hat. Ich und du, wir können nichts hinzufügen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, sagt Paulus. Und wenn du diese Freiheit nicht kennst, dann bitte den Heiligen Geist, jeden Bereich zu erneuern, in dem noch Gesetzlichkeit dein Gottesverständnis verzerrt hat. Fall nicht auf ein gnadenloses Christentum rein. Der Heilige Geist setzt frei von Gesetzlichkeit, weil der Fluch des Gesetzes schon längst genommen ist für die, die Jesus vertrauen. Lebe in Jesus.